Namaste, ihr Weichale. Namaste, willkommen zum Satsang. Viel habe ich nicht dazu zu sagen. Es können alle Fragen gestellt werden, egal was, persönlich, unpersönlich. Alles erlaubt. Ja. Vielleicht ganz kurz so eine Minute zum Sammeln in Stille. Mache ich gerne am Anfang, auch für mich. Jo, dann gerne.
Ja, Edgar, dann lese ich dir was aus dem YouTube-Chat vor.
Ja.
Und zwar fragt Kurt, was ist für dich Leben und was der Tod?
Eine schöne Frage gleich zum Anfang. Hallo Kurt. Ja, Leben ist für mich alles, was ist. Für mich war es so, dass ich als Kind mir auch schon so Fragen stellte, was ist der Sinn des Lebens? Oder eigentlich habe es nicht ich mir gestellt, sondern ich habe bemerkt, dass die Erwachsenen sich diese Frage stellen. Und ja, habe ich damals schon erkannt, das Leben selbst ist der Sinn des Lebens. Es braucht nicht mehr Sinn. Und das ist das, was Leben ist. Letztlich die Glückseligkeit seiner selbst sein zu dürfen, als Leben existieren zu dürfen. Und da zählt aber für mich alles dazu, nicht nur das biologische Leben, also Menschen, Tiere, Pflanzen, sondern wirklich alles, das ganze Universum, alles, was es gibt, alle Sterne, alle Planeten, das Vakuum dazwischen, der Raum. All das ist für mich Leben. Es ist für mich alles beseelt. Jeder Gegenstand, scheinbare Gegenstand, ist einerseits Teil des Ganzen, was für mich Gott ist, aber ist auch beseelt sozusagen, auch als Objekt. Da unterscheide ich nicht mehr, dass ich sage, Non-dual ist nur alles, was ist, ne? Sondern alles ist erlaubt. Alles ist Leben. Alles ist belebt und beseelt. Und ganz besonders auch das Universum selbst lebt. Ist lebendig, ist bewusst, hat Intelligenz. Das ist für mich Leben. Der zweite Teil war, glaube ich, was ist der Tod? Ne? Klassisch könnte man sagen, die Abwesenheit von Leben, aber selbst da muss man genauer schauen. Wenn ein Körper stirbt zum Beispiel, ist der Körper jetzt ja nicht gleich weg. Der fällt zurück in seine Bestandteile, in seine Moleküle, seine Zellen, seine Atome, da ist nichts verloren. Es wird nur transformiert. Und Bewusstsein stirbt nie. Energie stirbt nie. Für mich sind es die zwei Aspekte Gottes mehr oder weniger, die letztlich auch eins sind, Bewusstsein und Energie, Shiva und Shakti. Energie ist einfach der ganze Kosmos, die ganze Materie ist Energie. Weiß man seit Einstein auch in der Physik. Und das endet nicht. Und wir sind dieses Bewusstsein. Auch du bist dieses Bewusstsein. Jeder, der das hört, ist dieses Bewusstsein. Das, was du bist, als ich bin, als Sein, als Bewusstsein. Und das lebt dann in anderen weiter. Er stirbt nicht. Ein Körper fällt ab. Meine letzte Tantra-Lehrerin, die Suda, die ist auch jetzt schon lang gestorben. Eine Osho-Sanyasin war das. Die war dort der Vorstand der Tantra-Fakultät, dort in der Multiversity, wie sie es genannt haben. Die hat gesagt, als sie gestorben ist, die hat nicht gesagt, sie verlässt ihren Körper, wie es oft heißt, nicht? Er hat seinen Körper verlassen. Ja, wo soll er denn hingehen? Na, da hat schon Ramana darauf hingewiesen, wo soll ich denn hingehen? Ne? Bin immer hier. Dieser Ausdruck Körper verlassen. Sie hat es umgedreht. Sie hat gesagt, mein Körper verlässt mich. Der fällt dann einfach ab. Er ist dann weg, aber du bleibst. So wie in der Nacht. Du bleibst. Auch wenn du dich daran nicht erinnern kannst. Der Verstand stirbt jede Nacht. Das ist der Teil von uns, der die größte Angst vor dem Tod hat. Und doch stirbt genau der jede Nacht. Und wird am Morgen neu geboren. Ja, danke für die Frage, Kurt.
Und der Lukas schreibt im Chat, hallo Edgar, irgendetwas brodelt da noch ganz tief unten in mir. Die Kundalini-Energie steigt immer wieder auf bis in den Kopf, gerät dann an irgendeine Grenze und fällt wieder in den Bauch zurück. So zumindest mein Eindruck. In die aktive Sexualität traue ich mich damit derzeit gar nicht. Mit irgendetwas fällt es mir da extrem schwer, präsent zu bleiben. Ich weiß nicht, ob es einfach nur die Heftigkeit der Energie an sich ist oder ob da noch irgendeine unbewusste Angst oder Wunde wirkt, die den Fluss blockiert. Kannst du mir dazu etwas sagen, beziehungsweise mir an der Stelle vielleicht weiterhelfen?
Mhm. Lukas war der Name, gell? Hallo Lukas. Ja, ich kenne diese Prozesse auch von mir früher und sind auch typisch. Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Das passiert eben. Das ist der Prozess. Das, was du beschreibst, ist genau der Prozess, wie er eben ist. Und das ist okay so. Was mir geholfen hat, am meisten geholfen hat, kurz vorm Ende sozusagen, so ein paar Monate davor, da war ich bei einem Guruji in Varanasi in Indien. Bin voll mit all meinen Konzepten gekommen, Kundalini-Konzepten. Ich habe schon jahrelang Tantra gemacht, Kriya-Yoga, tantrisches Kriya-Yoga. Kundalini war erwacht, hat gearbeitet. Ja. Ja, und mit diesen Konzepten bin ich zu ihm gekommen. Und mit meinen Problemen, mit der Energie, dass sie nicht das macht, was ich gerne hätte oder was den Konzepten entspricht, wie es sein sollte. Weil ich war immer ehrgeizig und mir ist nicht schnell genug gegangen. Und da hat mir dann geholfen, als er mir sagte, Vertrauen. und erkennen, dass Kundalini eine intelligente, lebendige, bewusste Energie ist. Das ist letztlich Shakti, Mahashakti. Ja, in uns im Körper ist Shakti quasi der weibliche Anteil, Energie. Aber im Großen ist es Mahashakti, das ganze Universum. Und dieser Göttin zu vertrauen, dass sie besser weiß als wir, als du, als unser Verstand, unser Ego, der irgendwas will und etwas wo ankommen möchte oder weil er glaubt, er wäre nicht angekommen oder es anders haben möchte, als es jetzt ist. Ja, weil es irgendein Lehrer gesagt hat, es sollte so, so oder so sein. Ja. Das ist es nicht. Ja, sondern Hingabe an die Göttin, die Kundalini weiß selbst, was das Beste für dich ist, für jeden ist. Und dem Vertrauen, einfach vollkommen Vertrauen, dass sich das von selbst befreit im richtigen Tempo. Das ist ja der Prozess. Ja, das ist genauso gilt auch hier, dieses taoistische, der Weg ist das Ziel. Das ist bei der Kundalini genauso. Die arbeitet sich durch und dann nimmt sie ein paar Mal Anlauf und das kann dauern. Das kann Jahre dauern. Das ist normal. Und was dann für dich der nächste Schritt ist, ob das irgendeine Technik ist, ja, oder das Loslassen von Techniken, das ist dann gegen Ende hin, nur mehr spüren, atmen, wahrnehmen, die Emotionen, die Gefühle dazu spüren, die alle hochkommen, dem folgen, was der innere Guru quasi auch sagt, was sich für dich gut anfühlt, für den Körper gut anfühlt, das ist dann der Weg. Und ob dann Sex dabei ist oder nicht dabei ist, da gibt es solche Phasen und solche. Es gibt asketische Phasen und es gibt Phasen, wo man auch rausgeht und sich austauscht. Und beides ist okay, es gibt dann kein richtig und kein falsch. Ist alles Teil des Prozesses. Und da hilft dann nur Vertrauen, Vertrauen in diese Göttlichkeit und die Intelligenz von Kundalini. Dich dem hingeben, wie es ist. Jung, danke für die Frage.
Und dann grüßen dich im YouTube-Chat die Barbara, der Marino und Itzbu.
Hallo, Namaste. Grüße zurück.
Und Jeanette Nicole schreibt, hallo Edgar, kannst du was empfehlen, wie die Illusion aufgelöst werden kann?
Hm. Hallo Jeanette Nicole. Da müsste man auch schauen, welche Illusion genau gemeint ist. Da gibt es verschiedene Schichten. Es gibt die Illusionen, die der sozusagen der scheinbar private Geist, also das Individuum macht, über die Welt Illusionen hat. Die eigenen Projektionen, die man auf die Welt projiziert. Das ist wirklich etwas, was aufgelöst wird, mehr oder weniger irgendwann. Und dahinter ist aber noch eine große Illusion des Universums selbst. Das ist auch eine Illusion. Nur da braucht gar nichts aufgelöst werden. Weil dahinter ist nichts. Es ist das Nichts selbst, das davon träumt, wie es wäre, ein Universum zu sein. Und das ist legitim. Das ist alles, was wir haben. Und da ist auch alles okay damit. Was aber das Erste betrifft, das ist psychologische Arbeit, das ist therapeutische Arbeit, das ist gar nicht so sehr spirituelle Arbeit, die eigenen Projektionen aufzulösen, zu sehen, zu lernen, das zu sehen, mehr bei sich ankommen, zum Urgrund zurückzugehen. Das ist einfach ein Prozess mit Therapie, mit viel Körperarbeit auch. Aus meiner Sicht ist Körperarbeit und Körpertherapie fast unabdingbar. Meditation, das sind halt alles Werkzeuge, da gibt es ja auch irrsinnig viel Angebote. Das eine, ja, dass man einfach so, dass ich jetzt sage, du brauchst nur mit dem linken Auge nach 70 Grad nördlich schauen und dann zack, ist alles weg. Du spielst nicht. Jeder ist individuell, jeder hat seinen eigenen Weg und das gehört dazu. Und aus meiner Sicht, aus meiner eigentlichen Sicht, braucht auch niemals was aufgelöst werden, möchte ich auch dazu sagen. Es ist immer alles okay, wie es ist. für mich. Natürlich, wenn wer darunter leidet unter den scheinbar eigenen Illusionen, okay, dann gibt es eben da viel Angebot an Therapien etc. Aber für mich ist alles okay. Für mich bist du absolut okay. Mit welchen Illusionen auch immer. Weil ich weiß, letztlich ist alles Illusion. Und das ist okay so, weil wir eben nicht mehr haben. Das darf so sein. Illusion ist so ein negativ besetztes Wort, ne? Aber der ganze Kosmos ist Illusion. Keine Lichtshow, mehr ist es nicht. Ja, danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von der Barbara. Was mache ich mit dem Weltschmerz, der derzeit permanent hochkommt? Kann ich zwar bewusst anschauen, tut aber sehr weh. Verbrennt der Schmerz irgendwann?
Hallo Barbara, kann dich gut verstehen in den Zeiten wie diesen. Ja, der Weltschmerz verbrennt. Er verbrennt ja genau in dem Moment, wo du ihn spürst. Dieses Spüren vom Schmerz, ja. Das ist ja eine Wahrnehmung. Du bist die Wahrnehmende und da erscheint Schmerz. Und das Spüren dieser Schmerzen, ist letztlich genau das, was Fegefeuer ist quasi. Sich da verbrennen zu lassen, indem ich den Schmerz spüre. Und was du da machst, nachdem es nicht der persönliche Schmerz ist, ist es eben der kollektive Schmerz. Und da kann sich quasi jeder einklinken, ja, und mithelfen, den verbrennen zu lassen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Weil das ist jetzt der Prozess, der in der Welt ist. Der soll so sein. Auch wenn es schlimm ist und auch wenn schlimme Dinge geschehen, aber genau das soll jetzt so sein. Ist auch eine Einladung aufzuwachen aus dieser Illusion sozusagen. Ja, da gibt es so den Spruch, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Ja, wenn der Traum schön ist, will keiner erwachen. Ja, dann will man den Traum weiter genießen. Ja, und das, was in der Welt geschieht, wenn das dann Angst macht, Angst ist eine der größten Energien, eine der wertvollsten Energien, die uns ebenfalls aufwachen lässt, wo man sich der eigenen Todesangst stellen kann. Das sind alles Werkzeuge noch. Also das ist jetzt eine Phase, auch wenn es dunkel wirkt, hat sie auch ihren Sinn. Ja, das Ganze kommt in Wellen. Das ist wie Yin und Yang, Licht und Dunkelheit. Und beides ergänzt sich in gewisser Weise. Und triggert Emotionen, Gefühle. Und die wollen gefühlt werden. Das Beste, was du machen kannst, die Gefühle fühlen, so wie sie da sind. Und dazu halt atmen, wenn's ganz stark ist. Jo. Danke für die Frage.
Nara Simha möchte wissen, wie empfiehlst du den Umgang mit emotionalem Schmerz? Ich fühle gerade große Traurigkeit.
Gilt genau das Gleiche wie bei der vorigen Frage. Spüren, fühlen, nicht weglaufen, nicht anders haben wollen, als es ist. Der Schmerz will gefühlt werden. Er kommt so lang wieder, bis dass er wirklich einmal total gründlich durchfühlt wurde. Damit sein können, ja, wie immer es sich anfühlt. Am besten ist, wenn man in den Körper reinbringt, also wirklich hinfühlt, wo ist er im Körper, was spüre ich da, ist da ein Zittern, ist da Angst, ist da, ja, denn das wahrnehmen, was jetzt da ist, das ist der beste Weg hindurch und nicht weglaufen, dort bleiben, genau dort inmitten des Schmerzes bleiben und ihn spüren, vor allem emotionaler Schmerz. Im körperlichen Schmerz schaut es anders aus, da kann man schon, bin kein Gegner von, kein totaler Gegner von Schulmedizin, kann man ruhiger mal eine Schmerztablette nehmen bei körperlichen Schmerzen oder so, muss man, vor allem wenn es zum Beispiel von einer Krankheit ist, die man gar nicht jetzt wegbringt. Aber emotionale Schmerzen, die sind wirklich eine Einladung zu spüren, zu spüren, zu spüren, zu spüren. Und das kann dann auch bedeuten, dass auch raus, ja, wenn es viel ist, ja, manchmal ist ja so viel Schmerz, dass es zu viel werden kann, um es einfach nur zu spüren, ja. Weil wenn ich jetzt sage, einfach nur spüren, das ist ja eigentlich schon der letzte Schritt, wo man überhaupt in die Lage kommen muss, dorthin zu kommen, dass ich spüren kann. Vorher ist es zu viel. Da empfehlen sich dann Techniken, wie, was weiß ich, Osho-dynamische Meditation, oder es gibt so viele Katharsis-Techniken, wo man das dann auch ausdrückt, den Schmerz. Also ausdrücken im Sinne von, gibt es so aller Urschreitherapie oder in den Wald gehen schreien oder auf einen Polster einschlagen oder whatever, ja. Also das wäre davor, wenn ich noch nicht in der Lage bin, den Schmerz zu spüren, weil das Paket zu groß ist, dann etwas davon ausdrücken. Ausdrücken heißt raus aus dem Körper. Rausschreien, raustoben. Das ist so der erste große Schritt, um wirklich da einmal von dem Paket was loszuwerden. Und am besten in Begleitung. Weil wenn Begleitung da ist, dann hält der Begleiter den Space sozusagen und dann kann man sich komplett austoben. Und da gibt es ja auch viele Angebote. Das würde ich dann empfehlen. Atemtherapien zum Beispiel. Mit Atem lässt sich sehr viel machen. Lässt sich sehr viel mit Emotionen quasi durchatmen. Jo. Okay.
Und ja, dann gibt es noch Grüße von Ariane May. Wie schön, hallo Edgar.
Hallo.
Und Ibrahim möchte wissen, lieber Edgar, wie bist du scheinbar erwacht?
Wie? Ich habe Bücher darüber geschrieben. Das soll jetzt keine Animation sein, ein Buch zu kaufen. Ich verdiene daran nicht, ziemlich wenig. Und habe es auch schon ein paar Mal erzählt, aber jetzt ist es eh schon lang her, dass ich es das letzte Mal erzählt habe. Muss schauen, dass es nicht zu lang wird. Könnte ich ewig drüber reden. Also bei mir war es halt der Kundalini-Prozess, der vorher schon angefangen hat, Jahre davor. Mein Pfad war der tantrische Pfad. Und ich war dann in Indien, war damals frisch, 2 Tage Osho Sanyasin. Also der Osho Sanyasin wurde nur 2 Tage alt. Ist als Baby gestorben. Und es ist einfach passiert in einem Kaffeehaus in Indien. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe jahrelang vorher ziemlich viel spirituell gemacht und habe, wie ich nach Indien gegangen bin, vorher alles aufgegeben. Also ich habe sogar eine Abschiedsparty gemacht, damals in Wien, weil ich gewusst habe oder gespürt habe, der geht, wird nicht mehr zurückkommen. Nur haben wir das anders vorgestellt, als es dann wirklich war. Ja, und dann war ich da in diesem Kaffeehaus und es war schon die Tage davor sehr energetisch. Ich habe in der Phase eigentlich wenig geschlafen, kaum gegessen, nur Wasser getrunken, viel getanzt. Und dann kam die Energie halt wirklich tatsächlich ganz klassisch, wie es im Yoga beschrieben ist, über die Wirbelsäule hoch, wie es früher auch schon gespürt hat, hat sich angefühlt wie, weiß ich nicht, 1000 Volt oder mehr. Und die war schon vor, in den Tagen davor, immer so bis zur Herzgegend und dann ist sie plötzlich durchs Herz durchgebrochen. Also da war eine Blockade anscheinend und ist dann bis in den Kopfraum rauf. Und da hatte ich dann vorher schon Todesängste, weil ich gewusst habe, es hat sich wie ein Fremdkörper angespürt, sage ich auch dazu. Also es hat sich angespürt, als würde man da wirklich irgendwas die Wirbelsäule hochkriechen. Und die ganze Wirbelsäule hat richtig geflattert, gezittert extrem. Kurz habe ich mir gedacht, ob das irgendein Fake ist und mir irgendwer vom Ashram an irgendeine Steckdose angeschlossen hat und die mich verarschen wollen. Aber dann habe ich kapiert, okay, das ist jetzt ernst und mir war klar, dass ich dabei sterbe. Also ich habe angenommen, dass ich physisch sterbe mit dem ganzen Körper, war dann auch Todesangst da. Dann ist jemand erschienen, den ich dann später meinen Meister nannte, die waren 2 Franzosen, den habe ich vorher nie gesehen, später, der war eben wirklich schon auch erwacht. Die sind da gekommen und haben gemerkt, was bei mir abgeht und haben sich neben mich gesetzt. Und während ich da in meinem Todeskampf war und der Überzeugung, jetzt werde ich sterben und ich weiß nicht, was danach ist, ist mir auch bewusst worden, alle Konzepte, die ich hatte, Reinkarnation, Gott, all das, habe ich gewusst, das sind alles nur Konzepte. Ne? Ich habe gewusst, angesichts des Todes weiß ich nichts und weiß letztlich überhaupt nicht, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Und dann habe ich gesehen, der lächelt da dazu. Also ich bin da in meinem Todeskampf und der lächelt. Und das hat mir geholfen, mich hinzugeben. Ich muss dazu sagen, ich war auch 2 Tage vorher schon in einem ganz starken Hingabeprozess, wo ich nur mehr das getan habe, was sich für den Körper in jeder Sekunde, in jedem Moment, in jeder Mikrosekunde fast richtig anfühlt. Also im permanenten Nachspüren. Egal, ob ich links gehe, rechts gehe, ob ich von einem Brot abbeiße oder nicht abbeiße, ob ich stehen lasse, ob ich trinke, ob ich aufstehe, ob ich dusche oder mich wieder hinlege. Also völlig ungeplant den Tag, vollkommen jede Sekunde im Jetzt verbracht und nachgefühlt, wie, was will der Körper jetzt? Ja, und diese Hingabe, die habe ich dann noch tiefer erfahren, indem ich mich wirklich ergeben habe, sozusagen, Gott ergeben habe, innerlich aufgegeben habe, ja, diesen ganzen Ego-Kampf, dass ich es besser weiß, was für mich gut sein soll. Und habe mich hingegeben, diesen Tod, dieser Energie. Und da ist dann eben dann durchgebrochen und hat den Kopfraum gefüllt und dann war ich in einer, ja, man nennt es Samadhi im Indischen, wo dann der Verstand ausgeschaltet wird. Also mitten im Denken bin ich abgebrochen worden. Das heißt, ich wollte gern weiterdenken. Also ich habe nicht geübt den gedankenlosen Zustand. Das war nie mein Weg. Sondern ich hätte gern meine Gedanken weitergedacht und plötzlich konnte ich nicht mehr denken. Mittendrin, der Denker ist gestorben. Also ich war ganz stark mit dem Denken identifiziert. Also mehr als mit dem Körper. War für mich immer klar, das ist, ich habe einen Körper, aber ich bin nicht der Körper. Aber ich war der Denker. Ne? Der Verstand. Und plötzlich ist dieser Denker tot und weg. Und ich bleibe übrig als reines Bewusstsein. Was überraschend war, weil dann habe ich gesehen, ich bin nicht der Denker und da ist noch was anderes. Und dieses, und dann ist der Körper und alles verschwunden. Auch das Ganze, eigentlich ist die ganze Welt verschwunden. Das Universum, eigentlich alles verschwunden und es ist nur mehr, bin nur mehr ich übrig geblieben. Und dieses Ich kann man gar nicht Ich nennen und es war dann Bewusstsein und reine Energie und reine Glückseligkeit. Und Ewigkeit. Zeit ist verschwunden. Das war dann eine Erfahrung der Ewigkeit und der Unendlichkeit. Und da war ich dann drin und als Gott mehr oder weniger mich selbst erfahren. Als alles, was ist. Also auch du und jeder. Auch die kalte Materie, auch das Nichts. Also nicht nur das Alles, sondern auch das eine Nichts, was aus dem all das hervorgeht. Also dieses Selbst oder Nicht-Selbst. Und da bin ich dann irgendwann war plötzlich, also das, ich kann nicht sagen, wie lang, wahrscheinlich zeitlich war das Stunde, keine Ahnung, aber plötzlich ist dann wieder die Welt erschienen und der Körper war wieder da und ich war einfach nur unendlich dankbar und ich habe erfahren, also das war für mich schon sehr eindeutig eben. Ich, in meiner Tradition hat man das Erleuchtung genannt und ich habe da erfahren, dass es gar nicht das braucht, dass jemand erleuchtet wird, weil der ganze Kosmos, weil Gott, weil das Universum schon erleuchtet ist. Also ich bin das, wir alle sind das, aber als Mensch braucht es das nicht. Also es braucht kein all diese Begriffe, Erwachen, Erleuchtung. Ja, das Universum erwacht immer wieder in uns, als uns. Aber das ist das Universum und nicht eine Person. Dass dann nachher dann Prozesse geschehen, dass man Satoris hat und dann das Ganze vertieft und weitere Prozesse geschehen, ist ein anderes Kapitel. Das ist auf der individuellen Ebene. Aber aus der ganzheitlichen Ebene ist einfach der Kosmos selbst, der immer wieder erwacht zu sich selbst. Gott. Ja. Und dann ist von der Person niemand da. Also da gibt es keinen Erleuchteten. Ja. Das ganze Universum ist erleuchtet. Und da war dann einfach Dankbarkeit. Ja. Das Gefühl, okay, die Suche ist vorbei, war völlig unnötig. Es ist schon immer alles erleuchtet und jetzt habe ich frei, jetzt habe ich Feierabend. Also ich hätte nicht angenommen, dass ich dann zum Lehren anfange oder so. Ich wollte einfach nur das Leben genießen. Aber wie gesagt, dann gibt es nachher individuelle Prozesse, die dann tiefer gehen. Aber das hat dann mit dem eigentlichen Erwachen gar nichts zu tun. Was dann erwacht, ist halt dieses Bewusstsein, was immer im Hintergrund schlummert. Die Stille erwacht. Ja, die Stille ist ja immer da in uns allen. egal ob erwacht oder nicht. Ja. Der Teil ist ja immer in uns da. Nur plötzlich wird sich dieser Teil seiner selbst bewusst. Das ist da, was da wirklich erwacht. Ja. Weil der Denker plötzlich weg ist und dieser Teil übrig bleibt, dieser stille Teil, der schon immer in uns ist. Ja. Danke für die Frage.
Govinda Sebastian schreibt, Hi Edgar, schön dich mal wiederzusehen. Wie komme ich in Frieden mit dem, was ist? Wer will da überhaupt in Frieden kommen? Danke.
Hallo, Govinda Sebastian. Ja, wer will in Frieden kommen? Haben wir jetzt Konzepte bemühen, der Verstand, das Ego? Ist egal, ja. Das, dann fühlt man sich gleich wieder schuldig, dass man sich selbst im Weg steht. Dein erster Schritt wäre, damit in Frieden zu kommen, dass du nicht in Frieden kommst. Das ist dein nächster oder dein erster Schritt, um in den Frieden zu kommen. Weil wenn du in Frieden kommen möchtest mit dem, was ist, dann musst du auch damit in Frieden kommen, mit dem, was eben jetzt ist, dass ein Teil von dir nicht im Frieden damit ist. Damit einmal, also mit dir selbst, wie du jetzt bist, wie alles jetzt ist, in Frieden zu kommen. Auch mit dem Unfrieden in Frieden zu kommen. Das ist da der erste Schritt. Weil das ist das, was ist. So what? Es geht nicht darum, in Frieden zu sein mit der Welt. Ja? Es geht darum, in Frieden zu sein mit dir selbst. Und auch mit deiner Reaktion auf die Welt. Das ist es. Also nicht dorthin schauen, sondern zu dir. Also umgekehrt, ne? Aus deiner Sicht nicht. Nicht daher schauen, wo du irgend so Edgar Maxl spricht, sondern bei dir. Bei dir. Dort ist der Friede. Mit dir in Frieden sein. Mit deinem Unfrieden. Ja.
Lukas, schreib doch mal im Chat. Danke. Ja, eigentlich reagiert es in mir im Moment nur mehr allergisch auf jedes mich einmischen wollen. Gleichzeitig macht die Energie einfach ganz schön Druck im Körper. Und ja, die Frage taucht einfach immer wieder mal auf, was da eigentlich an der Schwelle wirkt. Welche Angst, welche Befürchtung, welche Wunde. Aber vielleicht gibt und braucht es darauf ja keine Antwort. Wie du schon sagst, sie wird sich schon ihren Weg bahnen.
Schön. Danke fürs Feedback. Ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Du beschreibst es eh.
Dann hast du noch einen Gruß von Fürk Moni. Guten Abend, Edgar.
Hallo. Guten Abend, Moni.
Und Ariane May schreibt, ich habe alles aufgegeben. Job, Haus, Beziehung, große Sehnsucht nach der Befreiung. Alles, was durchzogen, immer wieder starke Schwindel. Alles aber durchzogen, immer wieder stark von starkem Schwindel. Gefühl von Vakuum im Kopf. Kannst du dazu etwas sagen?
Oh, okay. Aufgegeben ist zwar prinzipiell gut, wobei das kann zu einer Falle auch werden. Sage ich jetzt gar nicht für dich, sondern allgemein. Weil es ja das Konzept gibt, man muss alles aufgeben. Und wenn jetzt wer sagt, okay, jetzt gebe ich alles auf und dann wartet man, dass endlich was passiert. So funktioniert es nicht. Ne? Das Aufgeben ist etwas, was einerseits geschieht von selbst, wenn es ansteht. Und zweitens, wenn es eben echt ist, weil es dieses Gefühl ist von ich ergebe mich, ich gebe auf. Ja. Das sage ich jetzt nur dazu, weil ich glaube, das betrifft dich als Fragesteller. Stellerin war das, ne? Nicht. Da war das wahrscheinlich schon echt. Deine Symptome, die gehören total dazu. Dieser Schwindel und diese, was war das zweite? Vakuum? Es ist eigentlich super. Natürlich für einen selbst vielleicht unangenehm in dem Moment, wo man es bewertet und sagt, man will es anders haben oder man wartet ja auf irgendeine Glückseligkeit. Aber genau das sind typische Symptome. Ja, Schwindel steht auch für den Schwindel generell. Also den Schwindel der Person, den Schwindel der Illusionen, den Schwindel der Welt, den Schwindel der von allem, was ist. Einerseits oder zu einer eigenen Reaktion drauf. Aber es steht auch für den Verstand, der langsam ja aufgibt, dem schwindlig wird. Ne? Und Vakuum steht fürs Nichts. Das, was wir wirklich sehen. Ich meine, klar, kannst du schauen, würde ich immer und muss ich auch an der Stelle immer empfehlen, dass man solche Symptome, körperliche Symptome natürlich auch abklären lässt, ob irgendwas Körperliches da zusammenhängt. Aber gerade wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein Teil des Prozesses. Und völlig natürlich. Und beim Schwindel kannst du jetzt nicht direkt viel tun, außer damit sein und sitzen und meditieren und den fühlen, das geht schon. Aber vor allem beim Vakuum kannst du genau das noch viel mehr machen. In dieses Vakuum wirklich voll eintauchen. Lass dich in dieses Vakuum ganz reinfallen. Kann da nichts passieren. Das, was sich auflöst, das bist nicht du wirklich. Du kannst alles loslassen in diesem Vakuum. Und diese Weite erkennen, diese Weite der Leerheit. Das ist ein Ausdehnen, das dann von selbst geschieht. Dich da vollkommen reinfallen lassen in dieses stille Vakuum. Also, das würde ich da empfehlen, damit arbeiten, das als Werkzeug zu sehen. Ja.
Johannes fragt, der letzte Schritt zum Erwachen ist Gnade des Allgeistes und kann nicht von der Pseudopersönlichkeit beeinflusst werden. Ist das so richtig? Und wenn meine Struktur alles vorgibt oder Gottes Plan, was soll ich eigentlich letztlich dazu tun? Soll ich einfach alles so laufen lassen und einfach nur achtsam sein oder gibt es etwas zu tun?
Na, das war super beschrieben. Ja, der letzte Schritt. Ich habe immer gern gesagt, was man selber tun kann, man kann ins Wartezimmer kommen, ja, aber kann man Nummer ziehen und dann sitzen, ne, und warten. Wobei, wenn man dann warten tut, dann kann auch passieren, dass man das ewig tut, weil es kein wirkliches Nicht-Tun ist. Aber du hast es schon richtig beschrieben, der letzte Schritt ist Gnade, den kann man nicht tun. Und dieser Gnade ist man wirklich abhängig. Was man tun kann, aus meiner Sicht ist, solange jemand da ist, der glaubt, etwas tun zu können, solange da ein Wollen ist, solange da ein Tuer ist, ein Wollender und jemand, der auch Ideen hat, was er tun kann, oder sich auch hingezogen fühlt zu gewissen Techniken, die Freude machen. Ja, also die Freude sollte immer aus meiner Sicht an erster Stelle stehen, kann man es auch machen. Solange der da ist, tun. Irgendwann fällt der Tuer von selbst ab. Ja, wenn er erkennt, er kommt doch nicht an das Ziel, was er sich erhofft hat, dann wird er irgendwann aufgeben. Aber dieses Aufgeben kann man auch nicht wirklich machen. Das muss natürlich geschehen. Ja, Gott lässt sich nicht betrügen sozusagen oder faken. Ja, man kann das Aufgeben nicht faken. Wenn es echt ist, das Aufgeben, dann ist der nächste Schritt oder der letzte Schritt dann die Gnade, die dann kommt. Also wo man... Man fällt nicht tiefer als in Gottes Hand, ist so ein Spruch, wo man sich dann da fallen lassen kann. Aber vorher kann man tun, was auch immer beliebt. Und da würde ich der Freude folgen. Und nicht irgendein Ziel, sondern wirklich den Weg zum Ziel machen. Einen Weg wählen, wo der Weg selbst Freude macht. Oder kleine, weiß ich nicht, Erfolgserlebnisse bringt. Ohne dass jetzt das große Ziel erreicht werden muss. dann ist es am sinnvollsten, weil damit kommst du immer mehr ins Jetzt. Weil die Freude ist letztlich immer nur jetzt, egal bei welchem Weg. Und wenn Freude da ist, bleibst du im Jetzt. Ja.
Marc möchte wissen, ich möchte nicht erleuchtet sein, weil ich dann nicht mehr bin. Was kann ich tun, um es zu verhindern?
Super. Tolle Frage, Marc. Das ist die richtige Einstellung. Super. Ja, du kannst nicht, das ist jetzt die andere Seite der Medaille. Wenn es passieren kann, kannst du nichts tun, um es zu verhindern. Ja, ja, dann, das ist ja das Interessante. Ja? Man kann nichts tun, was nicht geschehen soll. Ja, da kann man noch so viel tun, es wird, dann passiert es nicht oder eben zum richtigen Zeitpunkt irgendwann. Und umgekehrt, man kann nichts verhindern, was geschehen soll. Und mit deiner das Anfangsstatement war, glaube ich, du bist nicht erleuchtet oder irgend sowas hast gesagt oder willst nicht sein. Du bist das trotzdem. Das ist ja das, was am Ende immer rausschaut bei der Erleuchtung, dass man erkennt, dass man schon immer war. Wir sind alle Teil dieser Erleuchtung, der ganze Kosmos. Es gibt keine Nichterleuchtung. Ja, Erleuchtung ist was absolut Non-Duales, wo es kein Nicht gibt. Ja, also... Und du brauchst da eigentlich auch keine Sorgen um ich bin oder ich bin nicht machen, weil das ist auch dasselbe. Die Frage ist nicht sein oder nicht sein, sondern sein und nicht sein sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, das, was wir wirklich sind, ist jenseits davon. Jenseits von sein und jenseits von nicht sein. Und kann je nachdem, wie wir darauf schauen, mal nach sein ausschauen und schmecken und mal nach nicht sein ausschauen und schmecken. Und manche auch Gurus und so, wählen dann scheinbar eines, auch in der Lehre. Und der eine spricht mehr vom Ich bin und der andere mehr vom Ich bin nicht. Und trotzdem behaupten es beide, sie sind erleuchtet. Wie geht das zusammen? Ja, weil es beides eben ist. Ja, und nur scheinbar da eine Wahl getroffen wird, ein Schwerpunkt getroffen wird. Also auch für die Schüler besser ist, wenn man nicht am Montag das erzählt und am Dienstag das und dann kennt sich keiner aus. Ne? So wie es ich mache. Ich erzähle von beidem. Weil es gut ist, wenn man sie nicht auskennt. Ja. Sonst macht es nämlich der Verstand zu eigen. Und dann hat man schon verloren.
Daniel Rodriguez schreibt, hatte heute bei einer bürokratischen Angelegenheit eine Begegnung mit einer Frau, die relativ sexy angezogen war. Das hat in mir sowohl starke sexuelle Energie als auch Angst, leichtes Zittern ausgelöst. Ersteres konnte ich fühlend genießen. Dem Zweiteren tue ich mich etwas schwer. Hat das mit dem Trauma zu tun? Und wie kann ich damit umgehen? Würde gerne entspannter mit hübschen Frauen sein.
Ich habe jetzt da dann nicht ganz verstanden, mit was als erstes gemeint war und das zweite. Das erste war dann die Angst, da tut er sich leicht oder und das mit dem Zittern schwer. Ist das wirklich so?
Die Angst und das Zittern, das war das Schwere.
Ah, das war das Schwere. Ja, okay. Ich finde es wunderbar. Das ist halt die Angst und das Zittern ist echt, das ist Energie, das ist Lebensenergie, die sich da befreit. Das Zittern ist so negativ besetzt in der Gesellschaft. Ja. Wenn man Trauma, es gibt zum Beispiel eine Trauma-Therapie, die ich für die beste eigentlich sogar halte, das ist es, ich glaube, TRE heißt das, Trauma Release, weiß ich jetzt gar nicht, Energy oder keine Ahnung, was das jetzt war, genau übersetzt. Aber da geht es darum, das rauszuzittern. Das ist ja das Typische, das sieht man auch bei Tieren, wenn so ein Tier schreckt oder so. Das erste ist ein Schock, ja. Und dann wird's rausgezittert. Und wir erlauben dieses Zittern nicht. Und jetzt da frisst sich dieses Trauma dann in den Körperzellen fest, ja. Und wir schleppen das ein Leben lang mit. Also, weil es regelrecht in verkrampften Muskeln ist, aber in verkrampften Gewebe bis hin zu quasi fast verkrampften Zellen, weil da die Traumaenergie drinsteckt, weil wir uns das Zittern nicht erlaubt haben. Also Zittern ist was Wunderbares, zum Beispiel in der Osho-Kundalini-Meditation. Da zittert und schüttelt man sich frei. Am Anfang schüttelt man, aber es geht nicht um Schütteln, es geht in Wirklichkeit um Zittern. Das Schütteln dient nur dazu, ins Zittern zu kommen. Und dann kommen auch all diese alten Traumata hoch, die werden dann frei. Ja, man kann also quasi ins Zittern kommen. Gibt sogar viele, gibt sogar schamanische Techniken, wo man Positionen einnimmt, dass der Körper zum Zittern anfängt, etc. oder bei Yoga-Positionen. Und dann lässt man dieses Zittern zu und atmet dazu, bleibt im Atmen, also nicht Atem anhalten, sondern atmet dazu, möglichst sogar eher mit dem Mund, mehr der non-duale Zugang, damit das wirklich hier frei werden kann, und dann zittert man das raus und das ist wunderbar. Also lass das Zittern zu. Du wirst wahrscheinlich damit die Mädels, die dich jetzt da reizen, nicht unbedingt imponieren, wenn du zitterst, aber es ist ja wurscht, es geht um dich. Ja, du befreist dennoch was und beim nächsten Mal wirst nicht mehr zittern. Ja, aber lass dieses Zittern zu, da wird der Trauma frei. Ja, und wenn das dann weg ist, dann ist auch kein Zittern mehr, weil das Zittern nicht mehr notwendig ist. Es ist nur der Trigger, der das auslöst. Und da nimm das als Geschenk und geh ins Zittern und atme dazu und die Angst fühlen. Und dann klappt es dann später auch mit, mit dem, was du begehrst. Und wenn du Glück hast, zittert eine mit dir. Ja, das möchte ich auch dazu sagen. Gibt's auch. Also, das ist dann schon die fortgeschrittene Variante. Gemeinsam zittern. Und ja, und wenn es noch irgendwie so das Bild hast, zittern soll nicht sein. Ganz toll. Nach wie vor, ich meine, ist ein kitschiger Film, aber Titanic, die Szene im Auto, wo der Leonardo DiCaprio, wie der gezittert hat, die war so fasziniert, dass ein Schauspieler da so, der war so authentisch dabei. Also da haben sie eine erotische Szene gehabt im Auto in der Garage von der Titanic. Die Szene anschauen, dann wirst du das Zittern lieben lernen und die Erotik dahinter begreifen. Ja. Okay.
Lukas schreibt nochmal. In mir tauchen die Todesängste oder die schwer zu haltenden Zustände vor allem auf, wenn die Energie durch die unteren Zentren Richtung Sexualität strömen will. Vermeide ich da etwas durch meine derzeitige Abstinenz?
Möglich. Kann schon sein. Also Sexualität ist schon eine Urenergie und das ist Kundalini. Also das erste, wo jeder Mensch Kundalini wahrnimmt, sofern er nicht wirklich irgendein asketischer Priester oder sonst was ist, der sie mit einer Peitsche totschlägt, ist Sexualität. Ja. Aus meiner Sicht, Kundalini ist ja auch eins mit Lebensenergie. Ohne Lebensenergie, ohne Kundalini, Körper fällt um und ist tot. Ist elektrische Energie, die alles durchströmt. Aber das nehmen wir normal nicht wahr. Das ist eigentlich, wenn einer überhaupt nicht yogisch, tantrisch, sonst was ist, denkt er, ja, das ist einfach, ja, ein materialistisches Weltbild. Da nimmt man das nicht wahr als Kundalini oder als Energie, sondern das ist halt, gehört halt zum Leben dazu. Aber in der Erotik, in der Sexualität, da erwacht Kundalini das erste Mal als etwas, was im Gewahrsein wahrgenommen wird, als Erregungsenergie. Ja, da ist eine unmittelbare Verbindung. Ja. Jetzt Sexualität vermeiden und gleichzeitig in der Kundalini große Fortschritte haben wollen, ist fast ein Spagat, der, es gibt Phasen, wo Askese auch wirklich Sinn macht, wenn man es bewusst macht und wenn es kein Unterdrücken ist, sondern eine Transformation ist. Das gibt's. Aber, und das war auch der ursprüngliche Sinn von Askese. Das war nicht Unterdrückung, sondern Transformation. Nicht so, dass weniger wird, sondern dass mehr wird, nämlich so viel mehr wird, dass es in den ganzen Körper reinkommt. Und dann schmeckt es nicht mehr nach Sexualität. Nach Sexualität schmeckt es hauptsächlich im Becken. Aber dann schmeckt es nach Liebe oder nach Ekstase oder nach reinem Willen. Das ist alles dieselbe Energie, das dann in den Körper reinkommt. wo sie sich ausbreitet. Und da kann Askese Sinn machen, wenn die Energie eh schon aufsteigt und nicht mehr nur unten raus will, dass man sie aufsteigen lassen kann. Aber das ist dann eigentlich ebenfalls ein orgastischer Akt mit dem ganzen Körper. Das heißt, wenn ich das jetzt weghaben will oder Angst habe vor der Sexualität, dann ist da aus meiner Sicht ja wirklich noch was zu klären, ja, um in Frieden damit zu kommen, in Frieden auch mit der eigenen Lust und aber es gibt keine Sexualität ohne Kundalini. Gibt's nicht. Das ist dieselbe Energie, die sich hier zeigt.
Gerhard möchte wissen, wie erkennt man einen spirituellen
Schwierig. Ich meine, im Prinzip gibt es ja diese Sprüche, wie an den Früchten sollte sie erkennen. Das ist vielleicht noch ein guter Spruch, ist schon recht gut. Die Frage ist, wie wichtig das ist. Es gibt wirklich viele, ich habe auch Trickbetrüger. Da gibt es welche, die haben sogar Erwachungserfahrung gemacht und nehmen dann trotzdem irgendwelche Tricks, um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Das ist in Indien extrem üblich gewesen, früher bei Fakiren und Yogis mit irgendwelchen komischen Tricks zu arbeiten. Und trotzdem hat es davon welche gegeben, die trotzdem eine Erwachungserfahrung gehabt haben. Dieses Mysterium gibt. Wichtig ist für dich, wo es dich hinzieht, wo dein Herz ein Jahr hat. Es ist dann letztlich egal, wenn du ein Jahr hast, wirst du Entwicklung machen. Wenn du es irgendwann dann durchschauen sollst, solltest du wirklich an einen Scharlatan geraten, dann wirst du es durchschauen. Ja? Aber in der Zeit hast du Fortschritte gemacht, weil dein Herz entschieden hat, das zu machen, was immer das ist. Aber es muss ein Jahr sein. Ja? Und da würde ich gar nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Scharlatan, kann ich dem vertrauen oder nicht, sondern vertrau deinem Herz. Wenn du ein Ja hast, kann der noch so viel Scharlatan sein, ja, du holst dir da die Früchte. Und wenn du ein Nein hast, dann kann der noch so echt sein, ist er nicht für dich. Ja. Da ist wichtig, das, was du da fühlst, und dem Jetzt bleiben. Da gehört natürlich dazu, das ist der eigentliche Selbstschutz, der damit eingebaut ist. Lass dich zu nichts zwingen, was du nicht tun möchtest. Oder wo du kein klares Ja vom Herzen hast. Egal, ob da jetzt ein Scharlatan ist oder sonst was. Wenn du nicht resonierst, ja, dann lass es. Das ist deine einzige Chance, das zu erkennen. Weil wirklich sehen kann man es erst, wenn man selber dort ist. Solange man nicht dort ist, kann man geblufft werden. Es ist halt so.
Franz Hubert fragt, hallo Edgar, kannst du was zu BDSM sagen aus spiritueller Sicht?
BDSM, das ist Bondage und so, nicht? Und Sadomaso. Ist richtig, ne?
Ich glaube schon, ja.
Und Fesseln oder so. Aus spiritueller Sicht. Eher aus therapeutischer Sicht oder aus sexualtherapeutischer Sicht oder so. Wenn Spaß macht. Aus spiritueller Sicht ist immer alles okay. Ja, wenn es selbst Freude macht, Spaß macht, Energie gibt. Und das gilt dann aber für alle Beteiligten. Was nicht okay wäre, wenn da Beteiligte sind, die das nicht wollen, ne? Aber das ist ja in dem Fall nicht. Da treffen sich ja Menschen, die das dann genauso machen und dann ihre Rollen durchspielen. Und da kann man jetzt natürlich therapeutisch schauen, warum macht man das? Könnte da irgendein Trauma dahinter sein, das dazu geführt hat? Ja, kann sein. Aber selbst dann ist auch das der Weg hindurch, indem man das dann wieder erfährt und wieder erfährt und wieder erfährt und wieder erfährt, bis dass man es komplett durchspürt hat. Oder es ist wirklich nur die reine Lust, dann ist auch okay. Zur Passivität gezwungen ist was sogar ziemlich, was mit Hingabe sogar teilweise zu tun hat, dass ich mich zur Passivität zwingen lasse und gezwungen bin, die Energien zu fühlen. Das sage ich jetzt mal so, ne? Bei Bondage oder so. Dann müssen die Energien gefühlt werden, wie sie da sind, und ich kann nicht aktiv was dagegen tun. Das hätte ja schon einen kleinen Touch von Hingabe. Ja? Aber im Prinzip sind es Vorlieben, wie es halt Menschen haben, und das ist ja alles erlaubt, solange es für alle gut ist. Ja?
Johannes schreibt, kann ein wirklich zu seiner wahren Natur erwachter Meister Schüler missbrauchen, finanziell, sexuell, psychologisch, manipulativ, oder schließt sich das aus?
Ich würde so gern sagen, es schließt sich aus. Ja? Ich würde es wirklich gern sagen. Aber die Realität zeigt was anderes. Ja? Vor allem, weil du da ja wirklich Missbrauchsgeschichten sind, die nicht nur sexueller Natur sind. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass so ist. Weil die Persönlichkeit, man muss da wirklich unterscheiden. Ne? Man hat die Erwachungserfahrung. Ja? Die ist authentisch bei irgendwem oder bei jedem, der es halt hat. Ne? So. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, was da erwacht, ist ja nicht dieser Mensch. Was da erwacht, ist der Kosmos. Das ist das Universum, das ist Gott. Ja? Dieser Mensch erfährt, Gott zu sein. Das ist bei einem echten, gerade bei einer authentischen Erwachenserfahrung ist das wirklich oft mit dabei, diese Erkenntnis auch. Und daraus kann dann aber ein Gotteswahn werden. Oder es kann ein spirituelles Ego entstehen. Ja? Ich habe das so oft gesehen, dass aus diesem Ich bin Gott als Ganzes, in dem Augenblick, wo dann der Mensch zurückkommt, das nicht einfach nur so eine Avatar-Geschichte war, die dann sich, wo das Göttliche halt durchwirkt, sondern wo das dann plötzlich persönlich genommen wird, so quasi ich Gott und du nicht. Ja? Diese Prozesse gibt's, weil es erwacht ja nicht der Mensch, sondern der Kosmos. Und es erwacht natürlich dieses stille Bewusstsein, was ich vorher gesagt habe, zu erkennen, ich bin das und ich bin die Stille und ich bin das eine und ja, all das und nicht der Verstand. Aber was dann der Mensch draus macht, ist was anderes. Das hat so viel zu tun mit innerer Arbeit, mit Klärungsprozessen. Das ist eine Glückssache, welchen Weg gegangen wurde, welche Lehrer man gehabt hat, wie viel Klärarbeit man auf der emotionalen Ebene gemacht hat. Und vor allem auch, ob das Mitgefühl mit erwacht ist. Zum Beispiel bei mir war das Mitgefühl erst 2 Jahre später. Und das ist, ich nenne das gern die Bodhisattva-Erfahrung. In den ersten 2 Jahren war es bei mir so, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, mein Vater ist gerade gestorben, ich habe einen Lachanfall gekriegt. Welcher Vater? Wo ist der Vater? Es gibt keinen Vater. Das ist alles nur in deinem Kopf. Das ist eine Geschichte. Wer bist du? Wer denkt das? Wer hat jetzt, ja, diese typische, ich nenne es mittlerweile Advaita-Zombie, ja, oder Neo-Advaita-Linie, wo man da hängen bleibt. Ja, aber da hängt fast jeder eine Zeit lang. Weil es normal ist, man sieht nur mehr Gott. Ja? Also da war dann zwar kein Missbrauch, ja, aber bei einem anderen kann etwas geschehen, dass vielleicht ein Missbrauch draus wird. Ja? Bei mir war es halt so, ich habe nur Gott gesehen, und wenn da Gott kommt und sagt, sein Vater ist gestorben, ja, was erzählt mir da Gott? Ja, das ist Gott und der erzählt mir da irgendwas. Ja, in der Form von diesen Menschen und so. Und erst viel später, 2 Jahre später, man nennt es im Yoga, die Kundalini muss wieder runterrutschen ins Herz. Ja, das ist so, ich glaube, Ramana hat es auch so gesagt. Und das ist die Bodhisattva-Erfahrung. Wirklich zu erfahren, dass dieses Mitgefühl mit Menschen, mit dem Leid der Menschen, dass man das wieder an sich ranlässt und erkennt, auf der Ebene des Menschen gibt es das, wird subjektiv so empfunden als Leid, das wieder anerkennen und damit sein, ist aber ein eigener Prozess, der völlig unabhängig ist vom Erwachen und erst später geschieht. Und bei manchen geschieht er nie. Ja? Und manche kommen dann in so ein, ja, Gotteswahn oder whatever rein und sind sich dessen nicht einmal bewusst. Ja? Und glauben, sie tun sogar Gutes. Ja, also Missbrauch ist auch oft ein Nebeneffekt von, egal ob man es jetzt Machtrausch oder sonst was nennt, oder jemand ist einfach hundertprozentig davon überzeugt, ist auch sehr populär unter Erwachten, alles was ich tue ist heilig, ne? Alles was ich tue dient dem Ganzen. Die glauben das wirklich, ja? Und der hat dann irgendeinen Impuls, der schräg ist, der irgendwo in den Zellen bei dem reinkommen ist, vielleicht in der Kindheit selber mit Vater, Mutter, keine Ahnung, nie geklärt wurde. Und der glaubt jetzt, wenn er das tut, ist das heilig. Ja? Das geschieht so unendlich oft. Ja? That's the problem. Ja? Und das ist wirklich ein Problem. Ja? Und das Problem wird sich nur durch Evolution lösen, weil auch dieser Erwachungsprozess und diese Vertiefungsprozesse unterliegen einer Evolution. Nicht das, was man sieht, verändert sich. Das bleibt seit tausenden Jahren immer wieder gleich. Ja, aber wie damit umgegangen wird, das verändert sich. Da gibt es mehr integrale Szene, gibt es ja auch, wo viel mehr mitgenommen wird, wo viel mehr, ja, wo man das dann langsam auch wissenschaftlich durchforscht. Ne? Und das wird kommen, aber es wird halt dauern. Ne? Jo.
Johannes fragt weiter, muss Erleuchtung gepflegt werden? Gibt es eine Art Zurückfallen in den Traum, wenn er vorher durchschaut worden ist?
Gute Frage. Ja, jein. Es gibt das Konzept, ja, dieses Zurückfallens, und viele fallen auf dieses Konzept herein. Weil es ist kein Zurückfallen, es ist ein Vorwärtsfallen. Das ist nämlich genau, hängt mit diesem Bodhisattva-Prozess, den ich gerade beschrieben habe, zusammen mit dieser, ich nenne es auch gern Menschwerdung Gottes. Das ist eigentlich das Beispiel, was Jesus, auch einer der wenigen in der Vergangenheit war, diese Menschwerdung, ja, Gottes, die Fleischwerdung. Ja, irgendwer, der diesem Konzept anhängt mit dem Zurückfallen, der wird dann sagen, ja, der ist zurückgefallen, ne? In seiner Menschwerdung. Aber das ist nicht das. Es ist ein Vorwärtsfallen. Es fühlt sich in dem Moment wirklich wie ein Fallen an, ist aber genau das Gegenteil. Es ist ein Umarmen des Menschlichen, des Ganzen, der Materie an sich. Alles andere ist eine Falle, dort zu bleiben, in irgendeinem erleuchteten Zustand zu bleiben, der oft, ich will nicht sagen, er Flucht ist, aber wo man daran festhält und damit verhindert, dass man wirklich weitergeht in dem ganzen Prozess. Und dann in Zuständen bleibt und Zustände als Erleuchtung ansieht. Aber Zustände sind nie das. Also es gibt so viele Zustände, auch nach der Erleuchtung, die dann individuell geschehen. Zum Beispiel die Nicht-Identifikation oder was dann subtiler Identifikation mit der Nicht-Identifikation ist. Mich gibt's ja gar nicht, ne? Diese Zustände, die sind schon alle echt. Ja, und die geschehen halt auch erst nach Erwachen. Satoris, Samadhis, alle möglichen Zustände, spirituellen, die erst nachher zugänglich sind, die sind vorher halt nicht zugänglich. Für quasi, solange man, klingt jetzt blöd, normaler Mensch ist. Und nachher sind die zugänglich und dann verwechselt man schnell Zustände mit dem und glaubt jetzt, das ist der erleuchtete Zustand. Oder das, oder das, oder das. Wenn man Glück hat, durchwandert man, so ist es mir gegangen, all diese Zustände. Und bleibt nicht bei einem hängen. Aber wenn man hängen bleibt, dann ist das der erleuchtete Zustand und bleibt man dann ein Leben lang. Aber ein Zustand ist nie das. Und der höchste Zustand, aus meiner Sicht, ist der gewöhnliche Zustand, der gewöhnliche menschliche Zustand. Nicht jetzt der, wie normale Menschen im Sinne von Norm sind, der ist auch schon verquer. Ja, also Menschen sind sehr, wie soll ich sagen, also da ist noch viel Luft nach oben im Menschsein, ja, und im gewöhnlichen Zustand. Aber das ist eigentlich der höchste Zustand, dieses Menschsein an sich. Aber selbst das, es sind alle Zustände letztlich genau gleich viel wert und kein Zustand ist mehr wert wie der andere. Und was auch sehr gut beschrieben ist, übrigens als Tipp, ist das tibetische Totenbuch in einer guten Übersetzung. Das habe ich zufällig einmal, ist das wo gelegen, wo ich zu Gast war, und ich habe das in einer Nacht gelesen. Und es war so fantastisch. Ich habe es vorher nie gelesen gehabt. Und das war lang nach meiner Erfahrung. Und ich habe da all diese Zustände gefunden. All diese Himmel, all diese Höllen, all diese Götter oder Dämonen oder all das ist da super beschrieben. Also das tibetische Totenbuch ist in Wirklichkeit nicht eine Beschreibung über das Leben nach dem Tod, sondern über das Leben nach dem Ego-Tod. Und da werden all diese Zustände beschrieben. Die scheinbar erleuchteten Zustände. Jo.
Edgar, ich lese dir die nächste Frage vor. Ich bin gleich wieder da, ja?
Ja.
Sam fragt, hast du irgendeine Autorität?
Da müsste ich jetzt gegenfragen, was er genau meint. Ob ich jemanden als Autorität ansehe oder ob ich denke, dass ich eine Autorität habe oder bin. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Nehmen wir das erste einmal her. Ich hatte viele. Oh. Am Anfang war es der erwähnte Meister, der Franzose, mit dem ich dann gut Freund wurde. Dann war es natürlich Osho, weil ich 2 Tage vorher bei ihm Sannyas genommen habe. Dann war es mein Guruji in Varanasi, der mittlerweile auch schon gestorben ist. Dann waren es von der Ferne, die wir beide nicht persönlich kennengelernt, hätte ich gerne kennengelernt, der Ramesh Balsika und der Yuji Krishnamurti. Die habe ich leider verpasst. Das sind dann in der Zeit, wo ich noch die Chance gehabt hätte, sie zu begegnen, auch irgendwann verstorben. Aber die Energie war nicht groß genug in mir, sie aufzusuchen. Also ich habe da ja nichts mehr gesucht. Aber die hätte ich als Autorität wahrscheinlich schon in gewisser Weise auch gesehen oder nicht. Wenn das ist schon in dem Metier so, dass umso älter, umso reifer und umso mehr, das ist ja das, der Prozess geht ja weiter, das endet ja nicht. Da endet das alte Leben, aber ein neues beginnt und das neue Leben ist ganz, ganz anders. Und da jemanden zu haben, der erzählen kann, wie das bei ihm war, diese individuellen Prozesse, das hat mich schon interessiert, speziell bei Yuji und bei Ramesh Balsika. Ramana war zu der Zeit ja schon verstorben und Papaji auch, aber die hätten mich wahrscheinlich auch gar nicht so interessiert, war nicht so mein Weg. Aber Yuji Krishnamurti und Balsika schon. Und dann, würde ich sagen, war keine Autorität, aber mit Werner Ablass hat mich ja ganz tiefe Freundschaft verbunden. Und wir haben uns da jahrelang, eigentlich waren wir im täglichen Austausch und haben uns gegenseitig da, weiß nicht, wie man sagen kann, unterstützt in gewisser Weise. Ja, das wäre die eine Sache. Die andere, ob er glaubt, dass ich eine Autorität habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er das eh nicht so gemeint haben. Vielleicht sagt er was dazu. Aber falls ja, dann einfach nochmal fragen, wenn die Frage in diese Richtung geht. Ob ich eine Autorität bin oder habe.
Govinda Sebastian schreibt nochmal, fühlt sich gut an, was du sagst. Eckhart Tolle und der Kurs in Wundern betonen auch die Vergebung. Was hältst du von Vergebung? Danke.
Vor kurzem habe ich da, ich weiß nicht wo, einen schönen Text zur Vergebung gefunden. Ich weiß nicht, wie der, also gefunden ist gut, irgendwie kommen. Entweder bei Facebook oder bei irgendeinem Newsletter von irgendwelchen Kongressanbietern, keine Ahnung. Ich halte prinzipiell von Vergebung viel und habe immer davon viel gehalten. Aber gerade da war ein guter Text, dass Vergebung nur dann echt ist, wenn sie wirklich geschieht, wenn sie aus dem Herzen geschieht. Also das ist auch nichts, was man machen kann, so wie gar ich vergebe dir, ja? Sondern dieses Vergeben ist etwas, was geschehen muss und es geht viel tiefer. In erster Linie muss man sich auch selbst vergeben. Man kann ja fast niemanden anderen vergeben, man kann nur sich selbst vergeben. Und es kann auch viel Missbrauch mit Vergebung geben, indem ich mich drüber stelle, wenn ich vergebe und mich als besser erachte eventuell. Aber das wirkliche Vergeben, das geht ja mehr in Richtung Eltern, Richtung Erfahrungen, die wir gemacht haben, die traumatisch waren, wo ich den scheinbaren Tätern vergeben kann. Oder das ist dann sehr einfach, wenn es mit Nacherwachen geschieht, weil da vergibt man sowieso jeden und alles, weil Man weiß, das ist alles Gott gewesen und es hat alles einen Sinn gemacht und jede Verletzung hat auch dazu gehört und hat einen am Weg gebracht. Also da ist dann Vergeben ja leicht und geschieht eigentlich fast automatisch und dann nicht wirklich, weil ja dann auch kein jemand da ist im anderen, dass man da sagt, da wäre jemand, dem man vergeben muss, weil es ist ja alles Gott, wem soll man da vergeben? Da ist dann ganz leicht die Vergebung. Und da ist es dann wirklich auch sehr tiefgehend, weil es wirklich nichts übrig bleibt. Weil wirklich die Vergebung an sich dann schon impliziert ist im Erwachen sozusagen. Aber ansonsten ist etwas, was von selbst geschehen sollte, und im Laufe der Zeit irgendwann geschieht. Das ist nicht etwas, was man jetzt tut und sagt, ich will jetzt vergeben, also vergebe ich, sondern die kommt dann auch aus dem Herzen. Ja.
Lukas schreibt, also solange die Energie nach unten raus will, sollte man ihr das erlauben, und bewusst erleben, was einem auf dem Weg begegnet, oder braucht es auch die Askese, damit die Energie nach oben aufsteigt?
Ja, das habe ich jetzt befürchtet, dass sowas kommen könnte. Ah, okay, nee, da müssen wir dann nochmal relativieren. Nee, unten raus, ich meine, unten raus ist okay, aber das ist halt das, was Menschen normalerweise wie Menschensexualität leben. Da wird es halt dann keinen Prozess geben, also keine Spiritualität, da wird es halt, das wird dann so bleiben, solange es unten rausgeht. Das ist halt der Reflex. Die Energie will ja. Das Geheimnis ist ja, dass die Energie eigentlich aufsteigen will. Nur stoßt die irgendwo an. Sagen wir jetzt, da wir können ein Konzept Chakra nehmen. Es stoßt dann am zweiten Chakra an oder an einer Blockade oder sonst was. Und bei den meisten ist wo es anstoßt, dann vielleicht nur 1, 2 Zentimeter höher vom Wurzelchakra. Dann stoßt sie an und dann will sie unten raus. Und dazu kommt ja auch, dass viele diese Energie ja gar nicht ertragen. Ja. Das Gefäß, also der Körper muss sich einmal auch in gewisser Weise weiten und dazu dient ja tantrische und yogische Arbeit, dass die Energie überhaupt aufgenommen werden kann. Nicht nur, weil sie anstoßt, sondern weil es so viel ist. Ja. Und darum kommt der Reflex, wo viele so den Sex so betreiben, schnell, schnell zum Orgasmus, damit die Energie weg ist. Ja. Muss man sich mal vorstellen, wie pervers das ist. Ja, man rennt zum Orgasmus eigentlich deshalb hin, weil es zu viel ist, weil man es nicht aushält. Ja, und dann geht die Energie unten raus. Ja, das ist ein Weghaben wollen. Ja, da ist ja dieses Weghaben wollen auch in der normalen Sexualität quasi schon mit eingebaut. Und wenn man da nicht dran arbeitet, dann wird es ja ewig so bleiben. Also in dem Fall würde ich dann schon empfehlen, nicht einfach nur ausleben, sondern, und jetzt kommt der zweite Punkt. Askese ist meistens Unterdrückung. Das ist dann noch eine Steigerungsform von Weghaben wollen. Ja, das ist dann der Sex mit negativen Vorzeichen. Ja, im ersten Fall habe ich es mit positiven Vorzeichen gehabt und habe trotzdem quasi schon verloren, weil es unten raus und weil ich die Energie nicht aushalte. Und meine Lösung ist dann, dass ich es ganz weghaben will. Also nicht nur ein bisschen weghaben, kurz vor Lust und dann weghaben, Orgasmus und ist wieder weg, sondern überhaupt nicht mehr. Das ist dann noch schlimmer. Die Energie steigt auf von selbst. Und was ich machen kann, ist das Gefäß weiten. Und dazu dienen tantrische und yogische Übungen. Das ganze Yoga, das ganze Tantra dient dazu. Also da dann nichts zu tun und zu hoffen, dass durch Askese plötzlich die Energie in den Kopf geht. Ich weiß, in Indien machen das auch viele Sadhus und die warten schon 30, 40, 50 Jahre dann auf eine Erleuchtung, nicht? Und sie kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Da steigt ja keine Energie aus, die ist schon längst vertrocknet, das ist ein vertrocknetes Flussbeet. Ja, also es geht darum, den Körper zu weiten, das Gefäß zu weiten, damit dann die Energie aufsteigen kann. Man kann natürlich mithelfen mit den Übungen, wie Atemübungen und so, da zieht man dann ein bisschen dran, ja, aber das ist halt nur Teil der Praxis. Aber in Wirklichkeit geht es darum, den Körper quasi so weit zu öffnen, dass die Energie aufsteigen kann. Weil das ist eigentlich ihre Natur. Die Energie Shakti will zu Shiva. Ja? Wir brauchen nicht mehr tun, um das zu weiten. Und ab dem zweiten Chakra fühlt sich das an niemals nach Sexualität an. Das habe ich vorher gesagt. Dann wird es Ekstase, dann wird es Wille, dann wird es Liebe, dann wird es Ausdruck, dann wird es Sehen. Ja? Das transformiert sich ja dann von selbst. Da braucht man nicht viel tun. Man braucht nur weiten, aber aufsteigen lassen, nicht weg. Und da hilft auch, bei tantrischer Praxis hilft auch, bei yogischer arbeitet man nur mit der Atemenergie, also mit Prana, Feueratem und so Techniken, vor allem mit Ida und Pingala, mit den Nasenatmungen. Und bei der tantrischen Arbeit wird auch die sexuelle Energie eben benutzt, um sie einzuladen, dass sie in den Körper rein darf. Nicht? Und nicht weggeht, sondern raufkommt, rein darf. Jo. Danke für die Nachfrage. War wichtig.
Dann gibt es noch zwei Kommentare. Und zwar schreibt Marco, schön, dass du wieder Satsang machst.
Gerne.
Und Tania schreibt, ja, nach langer Zeit endlich wieder ein Satsang mit OWK. Wunderbar.
Merci.
Nara Simha schreibt, ich kenne es, dass Fühlen eine subtile Form von Widerstand beinhaltet. Ich fühle, damit das Gefühl weg ist. Wie geht das richtige, absichtslose Fühlen? Danke.
Super, ja, das ist total toll, dass du das erkennst. Die meisten erkennen das nicht. Ne? Das ist eben das, wo ich vorher gesagt habe, Gott lässt sich nicht irgendwie, das lässt sich nicht faken. So à la fake it till you make it. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ne? Da sitzt dann so einer wie ich und sagt, du sollst fühlen, damit das Gefühl, damit es dann weggeht. Ne? Aber so funktioniert es nicht. Das Fühlen muss so sein, dass man bis zu dem Punkt kommt, bis zu der Akzeptanz, dass das Gefühl, das da ist, für den Rest des Lebens bleibt. Egal was es ist, selbst bei einem Schmerz. Dann ist es echt. Und dann will ich jetzt gar nicht versprechen, dass es dann weggeht, weil dann macht man es ja erst recht wieder deswegen, damit es weggeht. Aber das funktioniert nicht, da hast du völlig recht. Also wirklich fühlen und wirklich, ja, im Prinzip ist es wirklich blöd, dass Leute wie ich das so sagen und versprechen, dass es dann irgendwann weggeht, weil dann fällt man genau in diese Falle rein. Ne? Da sind wir schuldig, ich übernehme die Verantwortung. Ja, weiß nicht. Kriege jetzt karmamäßig was. Aber es ist so. Einfach fühlen, so als würde es nie mehr weggehen. Und dann erkennen, da ist in jedem, selbst in den sogenannten negativen Gefühlen oder das, was man negativ bewertet, was man nicht haben möchte. Ja, die positiven will man ja haben. Aber das spielt es eben auch nicht. Entweder kriegt man beide oder gar keine. Entweder führt man so ein Leben, oder man führt so ein Leben. Ja. Aber nur das Positive, das spielt es nicht. Nur das Geheimnis ist, dieses Positiv-Negativ-Spiel ist nur im Verstand. Das ist nur der Verstand, der irgendwas sagt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder wie das heißt, oder umgekehrt. Ja, das ist nur diese Bewertung. Ja. In Wirklichkeit ist immer dieselbe Energie, immer dieselbe, in jeder Emotion steckt dieselbe Energie und in jeder scheinbar negativen etwas, was ich nicht haben will, steckt irgendwo die Perle. Also das wäre dann ein Tipp, diese Perle zu suchen im Schmerz oder in irgendeinem unangenehmen Gefühl, die Perle zu suchen. Also das, was rein und Bliss und Glückseligkeit ist, das steckt in jedem Gefühl. Und wenn man es nicht wahrnimmt, dann hat man diese Perle noch nicht gefunden. Hat man die aber gefunden, dann ist es nicht so, dass man sagt, ich fühle das jetzt so, es wird ein Leben lang und so, oh Gott, sondern dann ist es so, dass du es wirklich nicht mehr loswerden möchtest. So toll ist diese Perle. Und dann kann sie gehen.
Ibrahim schreibt, alles ist, was es ist. Und das Zuhören ist auch das, was es ist. Und das ist es, und das ist es. Dankeschön.
Genau.
Jeanette Nicole schreibt, ist das Leben determiniert oder entspringt es immer wieder frisch aus der Quelle, wie es abläuft?
Das ist eine der großen Fragen überhaupt philosophisch. Ne? Für mich ist das sowohl als auch, ja. Beides. In der Erfahrung, in der Erwachenserfahrung oder wie man das jetzt nennen will, wirkt es schon so und erkennt es auch jeder, dass es determiniert ist. Wir Blockuniversum, wo Zeit, ja, wo Zukunft, Vergangenheit, alles schon längst geschehen ist und auch Zukunft schon längst geschehen ist, bis zum Ende des Universums quasi. Es ist ja eingebettet in der Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist ein einziger großer Moment. Und wenn man in diesen einen großen Moment eintaucht, gibt es in dem Sinn keine Zeit. Und dann ist alles determiniert. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist scheinbarer Prozess und Evolution. Und für mich ist das kein Widerspruch mehr. Ich sehe dieses sowohl als auch, weil ich überall fast das sowohl als auch sehe. Auch wenn es wie Widersprüche wirkt. Das Universum ist ein Paradox. Das ist eben so. Aber das, wenn es mir um das Thema freier Wille geht, finde ich einen der besten Sprüche von Schopenhauer, der meist Einstein unterstellt wird, der da lautet, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ja? Wenn man über diesen Spruch ganz tief meditiert, über dieses, ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht wollen, was ich will, das hängt dann auch damit zusammen, dass Wille schon gegeben ist. Da hängt damit zusammen, dein Wille geschehe, weil mein Wille ist letztlich dein Wille. Also es gibt nur Wille und das, was ich als mein Wille wahrnehme, ist schon Gottes Wille und der ist mir schon gegeben. Und da haben wir auch wieder die Determinierung. Ja? Und ich kann das zwar befolgen und tun, ja, aber ich kann den Willen nicht, ich kann nicht wollen, was ich will. Wenn ich etwas nicht will, dann will ich es eben nicht. Und wenn ich es dann so tun, als würde ich es wollen, ist nicht echt. Und ich bekomme auch keine echten Ergebnisse. Ja. Alles, was ich mit echt mache, bekomme ich auch Unechtes zurück. Und dann ist wieder sinnlos. Ne. Das ist so wie nicht geschehen. Also es ist wirklich ein zweiseitiges Schwert. Und beide Seiten sind scharf. Sowohl die Determinierung ist scharf, als auch das Tun und Wollen und Evolution und Entstehung und Werden und Vergehen ist genauso scharf. Es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Ja, und man könnte da, wer da tiefer gehen will, ist zum Beispiel aus meiner Sicht ist die Quantenphysik am nähersten daran, an diese Wahrheiten zu kratzen. Bei Schrödingers Katze, wo beides zugleich ist. Die Katze lebt, die Katze ist tot. Wer es nicht kennt, kann das mal googeln. Und das ist genau das, was ist, was dieses Universum ist. Beides zugleich. Ja, diese Ewigkeit, diese Welle vom Anfang bis zum Ende und diese Jetzt-Teilchen, dieser Jetzt-Moment, wo es zum Teilchen wird, wo es manifest wird. Und beides ist in gewisser Weise Illusion. Ja.
Jeanette Nicole schreibt weiter, ich komme mir immer mehr vor wie eine gespielte Marionette. Es spielt sich einfach nur ab. An den freien Willen glaube ich nicht mehr. Kannst du etwas dazu sagen?
Ja, da würde ich, ist gut. Wenn das was Neues ist, nicht? Wenn du jetzt gesagt hättest, du kommst dir, seit du ein kleines Kind bist und Baby und so, dann könnte man schauen, einmal das andere, das Ego zu stärken, sozusagen, den Willen zu stärken, wenn du darunter leiden würdest, ja. Aber so wie du das schreibst, ist das etwas Neues. Du sagst ja, ich komme mir immer mehr. Und dann ist es ein Weg, es ist ein spiritueller Weg und den finde ich sinnvoll, da genauer zu schauen, das zuzulassen, weil aus meiner Sicht, also für mich ist es letztlich genauso, nur achte ich nicht mehr drauf. Ich tue so, als wäre ich keine Marionette. Aber ich bin eine. Und das, was da hindurch wirkt, ja, das bin auch ich und das sind auch wir alle. Also wir sind ja auch der Strippenzieher. Das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja? Wir sind nicht nur die Marionette. Aber dennoch, um das zu erkennen, dass man auch der Strippenzieher ist, ist es sehr sinnvoll, sich als Mensch, als dieser Body-Mind-Organismus mal als Marionette zu erkennen. Weil dann hat man die Chance, wenn ich sehe, was ich nicht bin, im nächsten Schritt dann zu erkennen, was ich bin.
Sam möchte wissen, was, wenn Mann, Frau nicht nur auf ein bestimmtes Geschlecht ausgerichtet ist?
Ja, man einmal kurz zum Tantrischen, zur tantrischen Weltsicht ist ja so, dass wir sind ja sowieso, in Indien gibt es das ja schon lang, in Indien gibt es schon seit hunderten Jahren ein drittes Geschlecht. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und auch in viele Darstellungen wird Shiva Shakti oft so dargestellt, da hat man dann auf einer Seite männlich, auf der anderen Seite weiblich. Und so ist ja auch unsere Anatomie. Wir haben Linkshirn, wir haben Rechtshirn. Meist wird zugeordnet einfach das rechte Gehirn mehr weiblich, das linke Gehirn, das logisch Denkende mehr männlich. Das andere ist das Kreative. Aber das haben wir alle. Ja, das heißt, wir haben alle beides in uns. In uns einmal als Gehirn, männliche und weibliche Anteile. Wir haben, das ist Ida Pingala, sind da die Energiebahnen links und rechts der Wirbelsäule, die ebenfalls Sonne, Mond und männlich-weiblich zugeteilt sind, oder auch in dem ganzen Yin-Yang-Taoismus haben wir dieses beides, ja, in uns. Und dann braucht man uns ja nur anschauen, auch von unseren Geschlechtsmerkmalen. Männer haben genauso Brüste und Brustwarzen. Der Penis ist nicht viel mehr als eine vergrößerte Klitoris. Also das ist ja alles gar nicht so eindeutig, wie es scheint. Ja, wir haben männliche Anteile, wir haben weibliche Anteile. Der eine lebt mehr das und die andere das oder umgekehrt. Ich war zum Beispiel in meiner tantrischen Zeit extrem weiblich. Ja, ich habe das Männliche, das hatte mit meiner Vatergeschichte zu tun, also was Therapeutisches. Ich habe das männliche Prinzip an sich fast abgelehnt. Ja, und war, sehe ich noch was? Das ist wurscht. Und habe sehr das Weibliche gepflegt und war auf der Suche nach der inneren Frau. Und als ich sie dann gefunden habe, das war in Kundalini, das war Shakti, wurde ich nachher plötzlich männlicher als jemals zuvor und war dann plötzlich Vollmann, also mehr, und habe das Männliche endlich annehmen können. Und das war so, aber da war nie irgendwas auf dem Weg verkehrt, sondern genau so sollte dieser Weg auch sein. Ja, dass ich da mich die längste Zeit eher weiblich empfunden habe. Obwohl ich dabei zwar vom Geschlecht her mich trotzdem zu Frauen hingezogen fühlte, aber da habe ich mich dann fast eher lesbisch gefühlt. So in die Richtung. Ne? Aber ja, das ist der Prozess, wie er eben ist. Diese zwei Hälften, im Spirituellen wird das vereint. Und die sind in der vereinten Form weder männlich noch weiblich, ja, sondern beides zugleich, sowohl als auch. Ja, das ist dann ein Shiva-Shakti, ist man dann, ja, wenn das quasi verschmolzen ist, in einem selbst. Ja. Aber ansonsten ist man dann entweder mehr Shiva oder mehr Shakti. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das kann sich komplett durchmischen. Ja, ist so.
Hugo Snake schreibt, wie geht man mit einer unheilbaren Krankheit um?
Kommt jetzt auch darauf an, ob das jetzt eine unheilbare, tödliche Krankheit ist oder halt eine unheimliche, mit der man leben kann lange. Wenn es wirklich unheilbar ist, sagen wir jetzt einmal schulmedizinisch. Ja. Ist ja dann noch einmal die Frage, ob es wirklich so ist. Aber wenn schulmedizinisch quasi okay ist, unheilbar, ist einmal ein großer Schritt Akzeptanz. Akzeptanz auch da, Hingabe zu fühlen, den Schmerz, die Verzweiflung, die Traurigkeit, egal welche Emotionen auftauchen. Ich will nicht schon wieder einen Heilprozess versprechen, aber man weiß nicht, was geschieht in der Akzeptanz. Die Akzeptanz ist eine riesige Kraft und es muss auch nichts geschehen. Es ist ja auch gut, wenn man einfach diese Akzeptanz und den Frieden damit findet. Um das geht's eigentlich. Diesen Frieden zu finden, und der lässt sich finden in der Akzeptanz. Einmal in Frieden kommen mit dem Ganzen, mit dem Prozess, Vertrauen zu haben, dass es dennoch gut ist. In meinem eigenen Sterbeprozess, den ich vorher da beschrieben habe, wie es ums Erwachen gegangen ist, war ja wirklich vollkommen überzeugt zu sterben, war auch mit drinnen, wo ich loslassen konnte. Und das ist das Loslassen, was man zum Beispiel bei Sterbehilfe auch geben kann, dass die Menschen loslassen können. Bei mir war das Loslassen schon stark davon getriggert, dass ich erkannt habe, plötzlich, unmittelbar, das, was danach kommt, ist besser als das, was davor war. Das war so eine tiefe Erkenntnis, wodurch ich loslassen konnte und dieses Sterben quasi, dieses scheinbare Sterben zulassen konnte. Und das ist es, loslassen, in die Akzeptanz gehen, da den Frieden finden und dann ist, und dann schauen, ja, in diesem Frieden bleiben. Es ist auch nur ein Prozess, also mein Versprechen. Selbst wenn man stirbt, also das, was du wirklich bist, also wenn das jetzt eine unheilbare Krankheit ist, die zum Tod führen würde, dann bist du Bewusstsein. Ja, dann ist natürlich die Chance, vielleicht das noch zu erfahren, während man lebt, dann tut man sich auch leichter damit. Du bist Bewusstsein. Und Bewusstsein ist unsterblich. Es ist einfach so. Und wenn es nicht so ist, sondern nur unheilbar, aber man kann damit leben, ja, dann gilt das Gleiche, in Frieden damit kommen. Oder wirklich auch Alternative, dann würde ich wahrscheinlich alternative Wege auch beschreiten. Es gibt so viele alternative Heilmethoden. Und da geht wirklich viel. Die Selbstheilkräfte des Körpers sind. Das, vielleicht betrifft es jetzt dich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es so unheilbar, dass es da nicht ist, aber ich weiß, dass die Selbstheilkräfte des Körpers immens sind. Und getriggert werden können durch verschiedenste Methoden.
Ja, Edgar, dann hast du ganz viele Dankeschöns von der Jeanette Nicole. Vielen Dank, Edgar, für den wunderschönen Satsang. Und
freut mich.
Ja, und auch noch von Teilnehmern hier im Zoom-Chat. Schön, dass du wieder Satsang machst. Bin sehr dankbar, Klaus aus Berlin.
Ah, ja, freut mich sehr. Werde ich öfter wieder.
Gut, dann würde ich noch eine letzte Frage vorlesen, oder?
Mhm.
Okay. Luca schreibt, ja, ist tatsächlich immer wieder ein starker Schmerz im Solarplexus, beziehungsweise kurz vorm Herzen. Manchmal steigt die Energie auf. Der Geist wird wach, das Herz fängt schüchtern an zu leuchten. Und doch scheint die Energie noch in den unteren Zentren gestaut. Und ja, das Verlangen über die Sexualität zu entladen, ist manchmal sehr stark. Die Energie ganz loswerden will ich nicht. Nur das Gestaute ist oft sehr qualvoll.
Ah, okay, dann verstehe ich das nochmal in einem größeren Kontext, dass da auch um die Erleichterung geht, weil die Energie da so staut. Das kann ich voll verstehen. Ist okay. Gehört mit zum Prozess. Und auch legitim, wenn du dich da erleichterst. Dazu sagen möchte ich nur vom Solarplexus und vom Herz, die Energie, das ist das, was ich anfangs einmal sagte, ich weiß nicht, ob bei dir oder ähnliche Frage, die Energie ist intelligent und die arbeitet sich durch. Du kannst dir das so vorstellen, als würde sie da richtig sich hochgraben. Also die arbeitet, ja, und da stoßt sie an, Solarplexus, Herz, die arbeitet da. Das ist wie ein Schürfen in einer Mine, wo das so, sich so langsam hochgräbt. Ja, das ist ein Prozess. Genau so ist der Prozess. Und du kannst, am besten ist halt schon yogische, tantrische Übungen da zu machen. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem Zustand, wie er jetzt einfach ist und es einfach so sein lassen kannst, dass sich die durchgräbt, dann ist es auch legitim, da zu üben und Atemübungen zu machen und was dich anzieht aus dem yogischen und tantrischen Weg. Und vielleicht kannst du auch wirklich, möchte dann nochmal kurz das aufgreifen, du hast so viel von Sexualität gesprochen und sie so zu, die Energie so ertragen zu können. Und das mit der Askese ja dann eh nicht so ganz funktioniert, wie du zufrieden bist. Da könnte ich mir vorstellen, dass für dich wirklich der tantrische Weg gut wäre, mal zu schauen. Gibt es so viele Anbieter, da was zu machen? Weil dann geht man bewusster mit dieser Energie um und lädt das auch viel mehr ein, dass das in den Körper kommen kann. Weil man auch nach außen Signale, ja, in dem Augenblick, wo du sagst, du machst was im Leben, egal was, ist das auch an das Universum eine Einladung. Ja, ich bin bereit. Ja, ich möchte. Ja.
Ja, da gibt es noch verschiedene Dankeschöns. Einer der besten sagt Danks, die ich je gehört habe. So viele tolle Infos, die einen helfen auf seinem eigenen Weg. Danke dafür.
Ja, freut mich sehr. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank, Edgar.
Danke für die Gelegenheit, auch an JetzTV, an Bevaseto, Dankeschön. Ja, hat wirklich Freude gemacht. Danke und danke für die schönen Feedbacks und Rückmeldungen.